Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarimi.
Hallo und herzlich willkommen zu der 25. Folge von Two Persians in a Pot. Ich bin Nahal.
Hallihallo, ich bin Yassi. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, euch geht's allen gut. Wir sind wieder am Start nach zwei Wochen und haben heute einen sehr, sehr coolen Interviewpartner zu Gast. Ich weiß gar nicht, ob man kann es wahrscheinlich hören, dass wir alle schon grinsen, denn wir haben ein sehr, sehr cooles Interview vor uns mit unserem lieben Kollegen David. David Motscherat ist seit Jahren Starreporter bei RTL und vor allem RTL-exklusiv. Er war, glaube ich, schon auf quasi fast allen Promi-Veranstaltung, die es so auf der Welt und vor allen Dingen in Berlin gibt. Er ist mit einigen Hochkarätern per Du, so wie mit Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel.
Oh ja.
Und heute ist er hier bei uns bei Two Persians in a Pot. Hallo David.
Hallo, ich muss gerade so lachen, das hört sich so groß an. Und vor allen Dingen erstmal Dankeschön, 25. Podcast, erstmal Glückwunsch und große Danke. Ehre für mich natürlich. Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir freuen uns
es
mega.
Es ist auch groß, David.
Ja, ist es. I know. Ich hab mir das ja schon ein paar Mal angehört von euch und wirklich großes Kompliment. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich habe das kürzlich bei mir in Berlin zu Hause gehört, so an einem Sonntagmorgen nebenbei, wenn man so Sachen macht, dann finde ich es immer die schönste Zeit für Podcasts und ja. habe gesagt, ihr macht das super.
Mega. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Und falls ihr euch aber jetzt alle fragt, wieso er überhaupt hier ist, David hat nämlich genau wie wir auch einen iranischen Background. Und ja, dann fangen wir doch einfach an, David. Erzähl uns doch mal deine Geschichte. Wie bist du aufgewachsen und was für eine Connection hast du zum Iran?
Oh wow, wie viel Zeit haben wir?
Alle Zeit der Welt.
Okay. Also bei mir ist es so, ich bin quasi halb-halb. Ich bin, mein Papa ist Iraner, meine Mama ist Deutsche. Und ich bin leider tatsächlich noch nie im Iran gewesen, was auch ein großes Problem möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich merke so mit zunehmendem Alter, dass natürlich ein Großteil meiner Identität einfach die iranische ist und, und umso mehr wächst in mir halt auch der Wunsch, das Land zu besuchen. Es war in den vergangenen Jahren immer schon nicht so einfach. Mir wurde gesagt, aus unterschiedlichen Gründen, dass ich das besser nicht machen soll. Also als ich in meinen 20er waren, hieß es wegen Militärdienst. Dann hieß es irgendwann, dass halt auch der Job als Journalist nicht so ganz easy sei dafür. Mhm. Und dann hörst du halt immer so unterschiedliche Dinge. Also mir wurde dann von vielen Seiten gesagt, Quatsch, du kannst einreisen. Mhm. Andere haben gesagt, mach's bloß nicht. Aber am Ende war natürlich immer wieder diese zentrale Frage, du reist in ein Land ein, in das du zwar mit deinem deutschen Pass einreisen kannst, du bist aber qua Geburt bist du Iraner, wenn du da einreist? Und da wir nicht über eine Demokratie sprechen, kann es sein, dass der oder diejenige Person bei der Einreise aus irgendwelchen Gründen mir Stress machen könnte. Und das hat immer schon dafür gesorgt, dass ich einfach Angst hatte, einzureisen. Und jetzt ist es, wie wir alle wissen, ja quasi unmöglich einzureisen. Also mir wurde jetzt auch gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass quasi mit den Posts, die ich absetze, ich verfolge ja auch die politische Situation gerade, dass das quasi für mich bedeutet, dass ich es komplett vergessen kann jetzt erstmal.
Ja, für uns alle eigentlich, ne? Also
Ja. Und es ist halt so, ich bin halt hier aufgewachsen in Deutschland. Mein Papa, wie gesagt, ist Iraner, meine Mama Deutsche. Und ich weiß, dass das für mich tatsächlich immer wie soll ich sagen? Ich hatte immer so ein ambivalentes Verhältnis zum Iran. Vielleicht, weil meine Geschichte insofern so eine super nette, schöne Kindheit war. Also meine Mama ist halt gestorben, da war ich 6. Und mein Papa ist dann, der ist alleinerziehend dann gewesen. Und mit meiner Schwester in Deutschland dann aufzuwachsen, war insofern teilweise nicht so einfach, weil ich hatte immer so das Gefühl, dass ich irgendwie anders bin. Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich gehöre nicht so dazu. Und dieses Iranische, was ich jetzt als große Freude und Geschenk empfinde, war in meiner Kindheit, vielleicht auch, wenn du dann als Halbwaise aufwächst, war für mich immer so, Jetzt habt ihr Ausrufezeichen. Ist das schlimm? Nee, jetzt seid ihr wieder da.
Nee, alles gut.
Es war für mich als Kind halt irgendwie immer, ich sag mal so, meine Strategie war immer so, bloß nicht auffallen. Und, und das war für mich teilweise schwierig, weil, das muss ich ganz ehrlich so sagen, mir ist als Kind, das checkst du ja erst, wenn du größer wirst, ganz oft auch gespiegelt worden, dass ich anders bin, dass ich komisch bin. Also jetzt auch, muss man jetzt auch mal sagen, großen Gruß auch an meine Grundschule und an meine Grundschullehrerin und Gymnasiallehrer, was ich da teilweise rückblickend erlebt habe, so wie Lehrer sich schwer getan haben, meinen Nachnamen auszusprechen. Mhm. Die fanden mich komisch. Das hat dazu geführt, dass ich eigentlich immer versucht habe, das so ein bisschen vor mir wegzuschieben. Ich wollte möglichst deutsch sein und wollte nicht persisch sein. Und erst mit den Jahren habe ich gelernt oder gemerkt, ja, was das für ein krasses Geschenk ist und wie wichtig mir das auch ist. Also alles, die Familie im Iran, das Essen, die, ich will jetzt nicht in so Klischees abdriften, aber auch die Wärme, die man so teilweise so empfindet und entgegengebracht bekommt, wenn du unter Iranern bist, unter Persern bist. Und das habe ich halt erst mit den Jahren gelernt, und ich weiß, das ist immer ein schwieriger Begriff, da muss man vorsichtig mit umgehen, aber ich bin total stolz drauf, dass ich diese zwei Seiten in mir habe.
Ich kann das total gut nachvollziehen, David, was du erzählst, weil das also bei mir ganz, ganz ähnlich war. Und Nahal und ich haben ja auch schon mal in, ich glaube, unserer dritten Folge schon darüber gesprochen, wie das war, irgendwie mit so zwei Heimaten in der Brust aufzuwachsen. Und ich glaube, als Kind will man ja irgendwie immer versuchen, irgendwie dazuzugehören. Und man, wie du sagtest, ne, man versteht das ja erstmal gar nicht, inwiefern man vielleicht ausgegrenzt wird, auch wenn es nur so ist, dass Leute sich über deinen Namen irgendwie lustig machen oder immer wieder herausstellen, wie schwierig es ja ist, deinen Namen auszusprechen.
Ja, auszusprechen. Ja.
Das kann ich total nachvollziehen. Jetzt hast du gesagt, so, du hast es schon immer gespürt, vielleicht früher mal weggedrängt, dass die Hälfte deiner Identität persisch beziehungsweise dem Iran zugehörig ist. Und jetzt hast du gerade gesagt, so die Wärme und auch das Essen und alles. Inwiefern bist du denn persisch aufgewachsen, oder wie hat dein Papa das vielleicht euch mitgegeben dann in eurer Kindheit?
Also ich weiß, dass bei uns zu Hause immer total viel los war. Also das war bei uns immer ganz normal, dass von meinem Papa die ganzen Freunde bei uns waren, dass bei uns gekocht wurde. Ich koche bis heute den Reis mit Küchentuch und mache Kartoffeln unten rein. Und ich habe halt immer, also auch persisches Essen natürlich. Also ich liebe persisches Essen, Rommes Hapsi, Abgusht, Tabik, die ganzen Geschichten.
Abgusht, oh mein Gott!
Ja. Und ich wünschte auch, ich könnte es selber besser kochen. Also meine Mama, meine Stiefmama, die ist Türkin, die kocht immer ganz viel. Ich bin ja jetzt auch gerade hier in Düsseldorf bei der Familie. Und ich sage ihr dann immer, Mann, du musst mir das jetzt mal beibringen. Und das, so bin ich aufgewachsen. Ne? Also bei uns war immer Rambazamba zu Hause. Und bei uns war immer ganz viel, auch die Familie aus dem Iran hat uns ja oft besucht. Ich weiß noch, nach dem Tod meiner Mama wollte unsere iranische Oma, die wollte uns mitnehmen. Also die hat damals zu meinem Vater gesagt, du kannst doch jetzt hier nicht mehr zwei Kindern irgendwie in Deutschland leben, das geht nicht. Und die wollte meine Schwester und mich mit nach Teheran nehmen. Und Onkel, Tanten, die waren immer bei uns. Und das sind halt so Dinge, die ich total abgespeichert habe im Kopf. Und wie gesagt, jetzt mit dem Blick als erwachsener Mann kann ich das auch ganz anders sehen und wertschätzen. Es war halt teilweise immer so, ja, Doppelleben ist jetzt auch wieder ein großes Wort, aber ich habe mich halt immer nicht so, zu Hause habe ich mich natürlich zu Hause gefühlt und das alles genossen und geliebt, wie mein Papa mit uns umgegangen ist. Aber ich weiß, dass dann dieser Gang in die Schule und dieser andere Teil, dieser sehr, ja, dann auch deutsche Teil, in dem ich gelebt habe, für mich immer nicht so leicht war irgendwie. Also jetzt gar nicht, ich, ich lebe total gerne in Deutschland, nicht falsch verstehen und so, aber genau, was du gerade gesagt hast, ne, dass dann die Lehrerin da vorne stand und gesagt hat so, Mojarrat Khamenei, was ist das denn für ein Name? Oder rückblickend, wenn Lehrer jetzt rückblickend ein ganz offensives Problem mit mir hatten, ne, weil ich einfach nicht blond, blauäugig, mit kurzen Haaren da in der Schulklasse saß. Das hat mich natürlich zutiefst verunsichert und deswegen wollte ich immer konform irgendwie mit den anderen leben.
Ja. David, ich weiß, dass du nicht so gut beziehungsweise gar kein Persisch sprichst. Ist das so? Ja, ne?
Also ich kann nicht mal sagen, was schaust. Ich kann. Salam, Khodafes, Halet Rube, Chaimikuri, that's it.
Aber bereust du das vielleicht so ein bisschen? Also du hast uns eben, bevor wir aufgenommen haben, erzählt, dass deine Schwester auch jetzt Persisch lernt. Bereust du das ein bisschen, dass du das nie gelernt hast?
Voll. Ich bereue das total. Also ich muss auch sagen, das ist auch immer, immer ein zentraler Vorwurf an meinen Papa. Jetzt ist mein Papa halt dement und jetzt kann ich ihm da keinen Vorwurf mehr rausmachen. Aber ich habe immer gesagt, Mann, Papa, warum hast du das nicht mit uns gesprochen damals einfach? Also wir hätten es doch so einfach lernen können. Und er hat dann gesagt, ja, ich habe viel gearbeitet, ich habe keine Zeit für sowas gehabt und bla bla. Und ich merke einfach, dass mir das total fehlt, weil also gut, meine Schwester lernt es gerade und ich könnte es auch lernen, aber ich bin dann auch, ich weiß, das ist immer so die Ausrede, man hat viel Stress und man arbeitet viel, aber ich weiß, dass es eigentlich ein leichtes wäre, es zu lernen, weil meine Schwester sagt auch zu mir, David, es ist überhaupt nicht so schwer und das Gute ist, ich verstehe ganz gut, also ich verstehe sofort, wenn einer Persisch redet, aber ich habe zum Beispiel mit meiner Schwester hier, als ich ihr gesagt habe, dass wir jetzt hier den Podcast machen, mit ihr drüber geredet und sie meinte dann auch zu mir, es ist schon irgendwie ganz interessant, wenn man so sieht, weil wir haben dann auch nochmal so darüber gesprochen, wie man aufgewachsen ist und so zwischen diesen zwei Welten. Und sie meinte dann auch, und das ging mir tatsächlich kürzlich auch so, als ich hier auf einer Demo in Düsseldorf war, es ist dann irgendwie teilweise ganz bizarr. Du stehst dann da, alle um dich herum reden Persisch und du nicht. Und trotzdem bist du aber auch da, weil dein Herz ja für die gleiche Sache irgendwie klopft. Aber du denkst dann, irgendwie ist es fühlt sich dann teilweise merkwürdig, traurig, distanziert an, weil man es einfach nicht sprechen kann. Das tut mir dann immer sehr, sehr weh. So. Das ist mir in den letzten Wochen, wo ich auf ein paar Demos war, nochmal sehr bewusst geworden, dass ich es gerne sprechen würde.
Jetzt hat, unabhängig jetzt von der Sprache, hast du ja schon ein paar andere Sachen, sag ich jetzt mal, kategorisiert, die sehr, sehr zum Persischsein so dazu gehören. Ich weiß nicht, inwiefern ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, aber wir sehen uns ja auch oft in Redaktionskonferenzen und dann sitzt du immer so vor einem Gemälde, wo ich glaube auch Farsi geschrieben ist, ne? Also Persisch. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, jetzt unabhängig von der Sprache, wie Persisch lebst du denn jetzt heute? Also in deinem Alltag, was für eine Rolle spielt das?
Oh, schwierige Frage. Also es spielt immer dann eine Rolle, wenn ich in Verbindung mit persischen Dingen komme. Also ich sag mal so, ich bin jetzt jemand, der das immer sofort erzählt, woher ich bin, sowieso. Ich versuche, bei mir um die Ecke in Berlin hat ein persisches Geschäft aufgemacht, da gehe ich möglichst oft essen. Und ich versuche natürlich, wenn zum Beispiel dieses auf das Bild angesprochen, das war vor Jahren in Berlin eine Ausstellung von persischen Grafikern. Also das war so ganz cool. Der Fokus dieser Ausstellung war so, dass gesagt wurde, hey, der Iran ist nicht nur das Land, in dem es irgendwie politische Probleme gibt und das ausgegrenzt wird und mit dem wir alle irgendwie Stress haben, sondern daneben sind ganz viele Menschen, die da leben, ja, die sich halt auch nichts anderes wünschen, als irgendwie ganz normal zu leben, weißt du? Und da gibt es natürlich Grafiker und Kunst und Musik und alles. Und das ist mir total wichtig, dass ich zum Beispiel dann sofort gesagt habe, boah, ich muss unbedingt ein Bild davon haben, ich will das irgendwie an meiner Wand hängen haben. Ich höre auch, früher habe ich als Kind immer drüber gelacht, wenn mein Papa persische Musik gehört hat, weil ich das komisch fand. Jetzt höre ich es total gerne und verstehe auch dieses Melancholische viel mehr, auch wenn ich es teilweise nicht verstehe. Aber ja, das würde ich sagen, das sind so im alltäglichen Leben Dinge, die vielleicht persisch sind oder wie ich, wenn ich koche, dass ich den Reis so koche, dass ich versuche, das Safran richtig zu benutzen und solche Sachen.
Ja, ich glaube, es ist im Alltag ja natürlich für uns alle jetzt nicht so easy oder, also, weil wir arbeiten ja einfach so in einem ganz anderen Bereich, dass man jetzt nicht sagen kann, oh, da kann ich meine persische Identität total rausholen. Mhm. Also ich sehe mich so im Alltag wirklich auch eher als, ja, deutsch und wenn ich mit meiner Mama dann rede oder wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin oder so, da fühle ich mich dann immer so richtig, ne, so iranisch und denke mir, ja, das ist so, ne, my family, my home base, mein safe place, und da kommt es bei mir auch immer raus eher.
Absolut, also das ist so, ich habe eine sehr enge Verbindung zu meiner Schwester, wir machen da immer so Witze drüber, zum Beispiel, wenn ich dann hier in Düsseldorf bin, dann ist es teilweise das, jetzt sage ich mal, von außen gesehen vielleicht für Leute gewisse Dinge vermeintlich chaotisch sind, die wir aber überhaupt nicht chaotisch empfinden. Also weißt du, wenn du zu meiner Mama nach Hause kommst, dann ist da irgendwie immer was los, die kocht dann nebenbei und dann sitzen wir alle zusammen und dann kommen vielleicht noch Leute dazu. Oder meine Mutter zum Beispiel hat ein sehr enges Verhältnis zu einer afghanischen Familie, die da wohnt. Die bringen dann auch Essen hoch und es ist alles so, es fühlt sich so ganz natürlich an, dass man so miteinander ist irgendwie. Und das ist für manche Leute befremdlich. Die sagen dann so, du kennst die doch gar nicht. Und dann sagst du so, ja, aber es ist, trotzdem kennt man sich. Ne? Irgendwie. Ja, so, daran merke ich es einfach.
Ja, irgendwie so diese gewisse Nächstenliebe, die halt, oder diese Wärme, die du halt auch schon angesprochen hast, das finde ich, merkt man in unserem Kulturkreis sehr, sehr extrem.
Aber sag mal, habt ihr, das muss ich kurz sagen, habt ihr auch, das war für mich damals so lustig, als ich war kein guter Schüler und mein Papa war sehr hinter der Schule hinterher. Und kennt ihr das auch? Es gab so drei Ansagen immer an mich. Also eigentlich nur eine. Die eine war, du musst das Abitur machen. Und als es dann zum Thema Studium ging, gab es nur bei meinem Papa nur zwei Optionen. Jura oder Medizin. Ja. Also der konnte mit diesem Medienquatsch von mir nichts anfangen.
Ja. Bei mir war das auch so. Und dann aber, als ich gesagt habe, ja, Papa, vielleicht könnte ich mir Jura wirklich vorstellen, hat er irgendwann gesagt, nee, irgendwie für Jura bist du zu offen und zu extrovertiert. Ach, mach lieber das, was du für besser hältst. Und dann war ich so, okay, danke, voll cool.
Also bei mir war wirklich Thema Mathe wirklich ein Ding so in der Schule. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwann mal so gesagt habe, ich verstehe das einfach nicht. Und ich war jetzt nicht super schlecht, aber ich war jetzt auch nicht besonders gut in Mathe. Und so mein Vater ist halt Ingenieur, obviously. Und natürlich. Und auch sehr gut in Mathe immer gewesen. Und es war ihm wirklich ein großes Anliegen, dass ich das doch irgendwann mal raffe, so ein bisschen. Aber er hat mir auch ganz gut Nachhilfe gegeben.
Ja, also wie gesagt, das ist immer, wenn ich mich so mit halb-halb Kindern unterhalte, die wie ich halb deutsch, halb iranisch sind, dann ist es immer so ein Running Gag, dass wir sagen, und war bei dir auch Jura oder Medizin? Und dann so, ja, natürlich, irgendwie. Absolut. So als ob es nichts dazwischen gibt.
Absolut, ja. Ich habe ja BWL studiert, das war dann auch noch in Ordnung. Wow.
Ja.
Das ist ja aber richtig. Jetzt bin ich trotzdem bei RTL.
Mein Papa hat das zu mir gesagt, weil der kann damit gar nichts anfangen. Also der hat irgendwie, wenn er sich so die Sendung angeguckt hat, hat er auch mal nie verstanden, wie man jetzt für so einen 2-Minüter den ganzen Tag arbeitet. Und dann hat er, und das war ihm auch alles immer viel zu schnell und dann so dieser ganze Promi-Krams. Und der hat dann mal zu mir gesagt, David, du, wenn du damit dein Geld verdienst, dann bin ich glücklich. Er weiß halt bis heute nicht, wie man damit Geld verdienen kann. Aber das war für den immer schwierig, sage ich mal so.
Aber David, wo du es gerade ansprichst, dein Reporterleben. Du lebst ja jetzt schon seit einigen Jahren in Berlin. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, du bist mit sehr, sehr vielen Promis schon unterwegs gewesen. Hast sehr, sehr viele Menschen getroffen als Reporter. Wie hast du überhaupt angefangen mit deinem Job und wie bist du zu exklusiv beziehungsweise in den VIP-Bereich gekommen?
Auch da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich habe da nämlich in Vorbereitung auf den Podcast so ein bisschen drüber nachgedacht und habe so gedacht, weil das Lustige ist, eigentlich war jetzt Fernsehen nie so mein mein Traumjob, muss ich sagen. Also es war eigentlich, wenn ich zurückgucke, ich habe als kleiner Junge immer mit meinen Lego-Steinen Autos gebaut und ich habe bis heute zeichne ich Autos. Also ich wäre eigentlich total gerne Autodesigner geworden. Voll cool. Das ist mein totales Fable. Ich liege auch abends im Bett und gucke immer so Autonews und so. Aber, cool, dass ich beim Fernsehen gelandet bin, hat, glaube ich, auch was tatsächlich, also abgesehen davon, dass mir der Job sehr viel Spaß macht. Ich merke sehr oft, dass vielleicht dieses sehr offenherzliche mir teilweise im Job sehr hilft, weil ich merke, das ist schon eine Stärke, auch das muss man über die Jahre ja anerkennen, vielleicht, dass ich mit meiner Art es teilweise sehr gut schaffe, Leute aufzuschließen. Ich kann denen ganz oft so in Situationen die Angst nehmen. Ich sage denen so, hey, ich mach nichts Schlimmes, ich bin kein Arsch, ich halte mich hier an Regeln und ich versuche einfach, dass es entspannt ist. So. Absolut, aber was ich sagen wollte, ist, ich glaube, dass ich zum Beispiel jetzt auch in so einem Job bin, der auf eine gewisse Art und Weise, ja, kennt ihr ja genauso, auf eine gewisse Art und Weise sehr exponiert ist. Also mir sagen zum Beispiel oft Leute so beim Abendessen, Freunde, die sagen so, ey David, das könnte ich nie machen, was du machst. Mhm. Dieses da so am Teppich stehen, so doofe Fragen stellen und so, das, da würde ich eher im Erdboden versinken. Aber ich glaube, dass auf eine gewisse Art und Weise diese Sichtbarkeit, die man ja durch den Job auch bekommt, vielleicht auch etwas ist, was vielleicht gewisse Dinge in meiner Kindheit kompensieren, ohne jetzt so hobbypsychologisch klingen zu wollen. Aber es ist teilweise, sage ich mal, auch wie so ein, wie so eine stille, späte Bestätigung, sozusagen, ja, guck mal, so ganz so der komische, doofe David bin ich nicht, den ihr so glaubtet, in der Schule blöd behandeln zu dürfen.
Ja.
Und here I am, ne? Meinen Namen kann man jetzt hören im deutschen Fernsehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Hauptgrund ist, aber das ist mir nochmal so bewusst geworden, als ich drüber nachgedacht habe. Und hingekommen zum Job bin ich ganz klassisch. Ich habe während des Studiums einen Job gesucht nebenbei und ich wollte immer irgendwie auch Fernsehen machen. Also ich wollte wahnsinnig gerne zu MTV oder zu Viva. Und dann hat eine Kollegin von meiner Freundin, eine Freundin von meiner Schwester, damals bei RTL in der Grafikabteilung gearbeitet. Und die hat gesagt, hey, die suchen Studenten bei Exklusiv. Und dann hat meine Schwester der erst angefangen. Und dann hat die gesagt, du, die suchen noch mehr, hast du Lust? Und dann habe ich gesagt, ja klar, wenn es bezahlt ist, natürlich. Und jetzt oute ich mich, wie alt ich schon bin. Da gab es noch kein Internet. Da habe ich das Promi-Archiv verwaltet. Also sprich, ich bin zweimal die Woche dahin und habe die ganzen Yellows auf dem Tisch gehabt und durfte dann als David entscheiden, welcher Promi wird ausgeschnitten und kommt ins Hängeregister und welcher Promi ist nicht so wichtig und wird einfach abgeklebt, also abgeheftet.
Großartig.
Und die Redakteure sind dann damals, wenn die quasi einen Beitrag gemacht haben über, weiß ich nicht, Madonna, dann sind die ans Promi-Register gegangen und haben geguckt, was sind denn die letzten Geschichten.
Oh Gott,
die haben quasi im Hängeschrank gegoogelt, so was, also was wir jetzt heute...
Genau. Nein!
Der Hängeschrank war das Google-Ding. Und ich habe halt, während ich da gearbeitet habe, tatsächlich dann gemerkt, ich habe da Bock drauf, das ist mein Ding, mir macht das Spaß. Und dann haben die relativ schnell in der Redaktion auch gemerkt, der hat Peil. Also Frauke, muss ich auch sagen, hat relativ schnell so gesehen, so der passt hier hin. Und ihr wisst ja selber, der Redakteur an sich ist ja teilweise gerne sehr faul und hat auf nichts Bock. Und dann weiß ich noch, dann war mal MTV Awards und ich habe, genau, dann durfte ich zu dem Zeitpunkt schon an einem Newsblog mithelfen. Und dann hat der Redakteur damals gesagt, na David, du kennst die doch alle, du weißt doch, wer die alle sind. Dann mach du doch den Beitrag. Und weil der hatte keine Ahnung, wer Jamiroquai ist und wie viele Preise der gewonnen hat und weiß ich nicht was.
Und du so, ich habe das Hängearchiv und weiß alles.
Ich habe das Hängearchiv gemacht. Nein, und dann habe ich den Beitrag geschnitten und dann haben die gesehen, der kann das. Und dann weiß ich noch, dann hieß es irgendwann mal, traust du dir auch ein Interview zu? Und ich sagte, na klar, dann durfte ich halt auch, kennen wir auch von uns selber, das war dann so ein Dreh am Samstag, Top of the Pops in Köln-Ossendorf, jetzt nicht so mega glam, aber da durfte ich dann hin. Hammer. Da durfte ich dann Ricky Martin drehen und Kylie Minogue.
Hammer.
Und
oh mein Gott.
So, aber so fing das dann an, weißt du, so fing das dann an, dass ich dann immer mehr machen durfte und da habe ich dann schon gemerkt, das ist meins. Also ich habe da Bock drauf.
So. Und wie lange machst du das jetzt schon?
Oh Gott, also ich habe sehr lange studiert. Ich gehöre noch zu der Fraktion, die nicht auf Bachelor studiert haben. Ich habe viel gefeiert. Also ich habe, ich mache das jetzt als Redakteur tatsächlich seit 20 Jahren.
Wow. Und ich meine, in diesen 20 Jahren ist ja einfach super viel passiert. Ja, wir haben es ja schon gesagt, du warst hier, da, du bist im Ausland immer wieder. Gibt es irgendeine verrückte Geschichte, die du als Reporter erlebt hast? Also wo man sich so an den Kopf fasst und denkt, ne, das ist nicht gerade wirklich passiert.
Also es gibt ganz viele Geschichten. Es gibt aber jetzt tatsächlich, weil wir ja hier in unserem iranischen Mikrokosmos uns bewegen, will ich euch eine tatsächlich sehr lustig iranische Geschichte erzählen. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ohne jetzt hier so Name-Dropping zu machen, weil es ist wirklich lustig für mich, wenn ich manchmal so Zeitungen durchgucke, dann denke ich immer so, krass, hast du getroffen. Also ich...
Ja.
Madonna war ich mega aufgeregt, Beyoncé war ich aufgeregt, Jared Leto, Robert De Niro. Aber das ist natürlich ganz oft auch, kennt ihr selber, das ist Job, ne? Du bist in so einem Interviewraum, hast 5 Minuten mit denen, das ist dann Deal. Madonna jetzt in New York war nochmal eine andere Geschichte. Aber was ich euch erzählen wollte, ist eine ganz andere Geschichte, die ist nämlich ganz lustig. Mein Papa ist ja damals aus dem Iran geflüchtet, weil der Schah-Gegner war. Ich habe aber als Kind nie so ganz verstanden, auch als junger Erwachsener, warum viele Perser so eine dann doch große Liebe für die Faradiba empfinden. Da hat mein Vater mir immer gesagt, David, also abgesehen davon, dass der natürlich auch nicht wusste, was nach dem Schah passiert ist, dass es noch viel beschissener wurde. Aber das, was die Faradiba, die ist, glaube ich, für viele Perser... steht die als, glaube ich, starke Frau, die auch viel Leid erfahren musste. So, was ich euch erzählen wollte, ist, Kat, ich noch in Köln, nicht in Berlin, morgens Redaktionskonferenz und meine Kollegin sagte, ich treffe später die ehemalige Kaiserin Faradiba, die stellt im Adlon ihr neues Buch vor, ihre Autobiografie. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich die Konferenz abgewartet und habe sie danach angerufen und habe gesagt, wenn du irgendwie die Möglichkeit siehst, dass sie diese Biografie für meinen Papa signieren würde, würdest du mir einen riesen Gefallen tun. Und dann hat sie gesagt, ja klar, kann ich machen, David. Und dann habe ich ihr per E-Mail den Namen von meinem Papa geschrieben. So. Ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe nur gesagt, nur wenn es geht. Es ist überhaupt kein Muss. Ich weiß, wie schwierig das vor Ort wird. So, Cut. 3 Stunden später klingelt mein Handy. Und dann war meine Kollegin dran und sagte, hör mal, David, ihre Majestät sitzt gerade neben mir und würde gerne mit dir sprechen. Sie würde gerne den Namen von deinem Vater richtig wissen. Und ich war dann so, what? Wow. Und dann hatte ich Faradiba am Telefon. Kein Witz. Und dann hat die mit mir geredet auf Englisch. Und dann stellte sich heraus, dass sie aus Aserbaidschan ist, wie mein Papa. Und dann hat sie gefragt, wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Und ich war dann so, obwohl ich mit der Frau ja gar nichts zu tun habe, aber ich war trotzdem geflasht, diese Stimme zu hören und die so am Telefon zu haben. So, und dann habe ich aufgelegt. Und hatte dann in der Hauspost ein paar Tage später dieses Buch. So, und dann, ich kann ja kein Persisch. Und dann habe ich aber gesehen, sie hat auf den Innenklappendeck, sie hat 2 Seiten vollgeschrieben. So, auf Farsi. Und ich werde das nicht vergessen, dann habe ich das meinem Papa mitgebracht. Und mein Vater war total geflasht. Also der hat das gelesen. Der hatte dann echt Tränen in den Augen. Habe mich selber versäumt. Und dann hat er mir das erklärt, weil er hat dann gesagt, David, die hat sich jetzt gerade irgendwie erkundigt nach der Familie und wie es euch geht und hat uns allen alles Gute gewünscht und das ist irgendwie so ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde.
Oh mein Gott, das ist so eine schöne Geschichte. Schön.
Es war wirklich krass, muss ich echt sagen. Also, weil mein Vater war so, der war so bewegt. Und dann hat er das, also das Buch ist inzwischen total ausgeflattert, weil er das allen Freunden gezeigt hat. und ich habe gesagt, Mann, du musst doch damit besser umgehen und so, aber er hat das dann, weil er so stolz drauf war. Und das ist für mich so eine Geschichte, die ich nicht vergessen werde, weil ich so gedacht habe, boah, krass, ne? Also, obwohl sie ja auch für dieses System Schar steht oder stand, hat sie halt auch ihre Geschichte, ne, die sehr rührend ist, ne, und die dann auch mein Vater natürlich auch gesehen hat.
Wie krass auch wahrscheinlich für deinen Papa, dass du als sein Sohn, der ja hier irgendwie groß geworden ist und wie gesagt irgendwie vielleicht gar nicht noch nie die Chance hatte, im Iran zu sein, dann aber so eine iranische Sache, so Zeitgeschichte quasi zu ihm bringst. Ne, das finde ich ist sehr berührend und bewegend. Was uns auch alle, glaube ich, sehr berührt hat, beziehungsweise weiß ich, vor allen Dingen als Deutsch-IranerInnen, waren natürlich die Proteste, die seit letztem September im Iran und auch auf der ganzen Welt stattfinden. Wir sind ja alle Journalisten. Wie hast du denn persönlich die Berichterstattung über den Iran wahrgenommen? War das für dich auch so emotional oder konntest du das, wie hast du das wahrgenommen?
Total emotional. Also ich muss sagen, ich habe teilweise, ich weiß nicht, wie ihr damit so umgeht, es gibt teilweise so Phasen und Tage, ja, wo ich es kaum aushalten kann, wo ich auch tatsächlich selber dann das so ein bisschen ausschalten muss, um mich nicht zu sehr damit zu beschäftigen. Ich dann aber natürlich auch wieder ein schlechtes Gewissen habe, weil ich denke, naja, du hast diese Probleme nicht, David, und die Probleme verschwinden jetzt nicht bloß, wenn du dir es heute nicht anguckst. Aber es gab so eine Phase, wo man das auch über Instagram so viel mitbekommen hat, wie man mitbekommen hat. Jeder hat gepostet und naja, zuletzt diese Chemieattacken in den Schulen mit den, mit den Mädchen, auch dieser Regisseur, der inhaftiert ist, diese willkürliche, vermeintliche Art und Weise, wie da mit Menschen umgegangen werden kann, das können wir uns nicht vorstellen, ne? Und es ist seit so vielen Jahren und ich bin halt momentan so, weil jetzt hört man natürlich auch immer weniger, man merkt, es flacht so ein bisschen ab. Ja. Was bedeutet das, ne? Ist das jetzt alles wieder umsonst gewesen oder passiert was? Das ist halt so eine große Unsicherheit, mit der man auch lebt. Also mich hat das extrem mitgenommen, muss ich sagen.
Ich weiß noch, als diese super große Demo in Berlin war mit den 80.000 Menschen, hast du eine Geschichte gedreht mit Nina Moradam und ich habe dann daraus für eine Sendung für Vox Prominent einen Beitrag geschnitten. Und da habe ich auch wirklich, als ich mir das Material angeguckt habe, hatte ich Tränen in den Augen. Und dann habe ich gemerkt, dass du als Interviewer quasi auch so emotional warst und auch deine Stimme immer wieder mal so weggebrochen ist. Und es hat mich so ergriffen. Da war ich auch davon, wirklich, ich habe deine Stimme gehört und hatte auch so instant Tränen in den Augen und dachte, oh Gott, es ist so heftig und das ist wirklich, ne, wie man das, obwohl wir im Ausland sind, obwohl wir nicht dort sind, wie uns das natürlich einfach mitnimmt und fertig macht. Und wie du sagst, das ist eine große Unsicherheit, weil wir nicht wissen, geht's weiter, geht's nicht weiter, wird sich was verändern. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die wird super lange dauern. Mehrere Jahre kann so eine Veränderung natürlich mit sich bringen. Und eigentlich können wir hier nur hoffen, dass die Leute dort weiterhin so stark bleiben und mutig bleiben und die Frauen jetzt einfach ja, ne, ohne Kopftuch rausgehen, immer wieder zeigen, nee, wir kämpfen, wir wollen eine Veränderung. Und ich glaube, ja, da können wir hier halt immer wieder nur versuchen, Aufmerksamkeit zu schaffen. Und aber vor allem die Leute dort müssen halt stark bleiben.
Also ich muss sagen, mich hat das tatsächlich, das ist ja immer so blöd, wenn man so diesen Begriff der Professionalität benutzt, aber genau diesen Dreh, den du da ansprichst, aber auch ein Dreh, mir ist das total wichtig, dass auch wir als Sendergruppe versuchen, irgendwo, wo es geht, da irgendwie versuchen, irgendwie was zu bewegen und darauf hinzuweisen. Und ich fand das super, dass wir in den letzten Wochen das auch getan haben. Ich finde teilweise, es könnte mehr sein, aber ich bin froh, dass wir dann auch in den vermeintlich bunten Magazinen die Relevanz entdecken und merken, wir müssen darüber berichten. Und was ich sagen wollte ist, ich habe da tatsächlich gemerkt, dass ich mit dem Thema unglaublich verstrickt bin und sehr emotional werde, was man ja eigentlich, sage ich jetzt mal so als Journalist, man sollte immer so seine Distanz wahren. Aber ich habe zum Beispiel bei dem Interview mit der Enisa Amani gemerkt, ich habe auch angefangen zu heulen und bei dem Interview mit der Nina Mokadam genauso, weil ich einfach gemerkt habe, mich überrollt das dann tatsächlich von den Gefühlen. Also du bist dann auf so einer Demo und du siehst dann diese ganzen Leute, die da sind und die demonstrieren. Und du hast da ja alte, junge gesehen, die da alle mit einer Inbrunst auf der Straße sind. Und du denkst so, boah, krass, 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 ne? Und das macht natürlich was mit dir. So, weil ich natürlich auch, und dann da schließt sich halt immer wieder so der Kreis, ne? Immer wenn ich mich mit meinem Vater darüber unterhalten habe, hat er gesagt, du, das ist bald vorbei, das wird nicht mehr so lange dauern. Boah, ne? Und seit wie vielen Jahren sagen wir das jetzt oder hoffen, dass die älteren Leute, ne? Und es geht halt leider weiter.
Man kann halt wirklich einfach nur hoffen, dass die Menschen dort im Land vor allen Dingen irgendwie, das hört sich so blöd an, einen langen, langen Atem haben und weitermachen und wir sie einfach aber auch von hier so gut es geht unterstützen. Und was ich gerade auch noch während unseres ganzen Gesprächs gedacht habe, weil du, David, auch über Repräsentanz eben gesprochen hast, erstmal will ich Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, Teil unseres Podcasts warst. Und ich glaube, aber auch mir hat das letztens jemand das erste Mal gesagt, als ich mit ihm über unseren Podcast gesprochen habe, hat so gesagt, auch im Hinblick auf, ne, was wir früher für Erfahrungen gemacht haben mit unserem Namen, der irgendwie in Anführungszeichen komisch war. Jetzt werden halt unsere Namen im Fernsehen schon mal gesagt oder unsere Namen werden in einem Podcast genannt. Und ich glaube, und die Person, mit der ich gesprochen habe, war so, ja, und guck mal, vielleicht denkt jetzt irgendjemand Junges, der Fernsehen guckt oder einen Podcast hört oder irgendwas liest über dich, David, oh, vielleicht kann ich das auch mal schaffen. Und irgendwie hat mich das auch total bewegt. Und da muss ich auch dieses Wort benutzen, da bin ich auch irgendwie stolz drauf, dass wir alle drei das machen. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so ehrlich und offen über alles gesprochen hast. Das war wirklich sehr, sehr schön.
Ja, das war total cool mit euch. Ich danke euch.
Es ging irgendwie super schnell um. Oh Gott.
Ja. Ich habe noch 1000 Fragen.
Ja, aber
wir machen also, Teil 2.
Ja.
Voll gern. Ich habe sehr viele neue Dinge über dich gelernt und ich finde es mega spannend, einfach alles, dein Leben komplett so. Ich bin so ein richtiges Fangirl gerade.
Aber darf ich wirklich was aus meiner privaten Vita sagen? Wirklich, dass ich früher Ex-Clue geguckt habe und bei deinem Namen und auch Jasmins Namen gedacht habe, so krass, die sind Iraner und die arbeiten bei Ex-Clue und Frauke moderiert die an und so. Das ist wirklich... Das ist wirklich ein Ding für mich gewesen. Und irgendwie jetzt mit dir hier in unserem Podcast zu sprechen, that's like blowing my mind. Das ist voll surreal für mich.
Du, ich sag dir mal eins. Mein Vater, der mit dem Job nie sowas anfangen konnte oder kann, der ist immer in dem Moment stolz auf mich, wenn ihn Leute im Treppenhaus drauf angesprochen haben. Mhm. Ist das ihr Sohn? Dann ist der halt immer so 2 Zentimeter gewachsen irgendwie. Und dann sag ich, ja, das ist mein Kind. Und ja, wahrscheinlich habt ihr recht. Es ist am Ende für die Wahrnehmung, vielleicht für andere im Kleinen doch wichtig und gut.
Ja. David, vielen Dank. Lass dich mal bald wieder bei uns blicken. Heute haben wir es leider verpasst, aber next time.
Auf jeden Fall.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Da werden wir nochmal einen Gast hier haben bei uns und freuen uns mega. Um was oder wen es gehen wird, sagen wir natürlich jetzt noch nicht. Aber bis dahin, seid gespannt. Und checkt auf Instagram einfach mal ab. Vielleicht gibt es da bald mehr Infos. Rodafes!
Dankeschön fürs Zuhören. Liebe Leute, bleibt gesund. Tschüssi und bye-bye. Rodafes!
Oh. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.